Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthild Kreuser.
Hallo, herzlich willkommen zur Folge 44 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist, dass du vielleicht auch neu eingeschaltet hast in diese Folge mit Lina Maria Pietras. Ich freue mich total, dass sie Zeit hatte, da sie sehr viel beschäftigt ist mit ihrem Coaching und auch mit ihrem neuen Buch, das jetzt gerade letzte Woche erschienen ist, wenn ihr den Podcast ganz frisch direkt hört. Das heißt Herzauge und darüber sprechen wir auch in diesem Podcast. Und nochmal ganz wichtig, ich sage es ja immer am Anfang, dass wir auch natürlich oft über ernsthafte Themen sprechen, ernste Themen. Diesmal geht es auch um die Themen Burnout und Ableismus. Das heißt, wenn du merkst, okay, das sind gerade Themen, die mir schwerfallen, mich viel mit zu beschäftigen, dann vielleicht lieber eine andere Folge hören, denn ich habe ganz viele Folgen mittlerweile, ja 43 andere, die du hören kannst. Aber natürlich ist auch in dieser Folge viel Positives und auch Tipps und Tricks, um so für sich selber nochmal die eigenen Ziele zu reflektieren und die eigene Vision, weil das ist auch eines von Lina Marias Zielen mit ihrer Arbeit. Und darüber sprechen wir. Deswegen hör dir gerne diese Folge an. Und ich freue mich immer, von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat. In den Shownotes stehen auch nochmal alle Links zu dem Transkript und zu den Links zu Lina Maria und ihrem Buch. Also jetzt dann viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Hallo, liebe Lina Maria. Schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Und ich fange immer so an, dass ich meine Gästin sich einmal selber vorstellen lasse in deinen eigenen Worten, was du so über dich erzählen möchtest, was du so machst.
Hallo, liebe Mechthild, danke für die Einladung. Ich freue mich total, heute dabei zu sein. Puh, deswegen gebe ich eigentlich genau diese Aufgabe immer ganz gerne ab, dass andere mich vorstellen, weil ich das relativ schwierig finde. Und gleichzeitig gibt es so drei Säulen oder drei Eckpunkte, die ich finde, mich immer ganz gut beschreiben. Zum einen spreche ich von mir immer ganz gerne vom Global Citizen by Nature. Also ich bin eine Weltbürgerin. Das kommt natürlich daher, dass ich Deutsch-Brasilianerin bin. Also meine Mutter ist Brasilianerin, mein Papa Deutscher. Ich bin in Düsseldorf hier in Deutschland geboren und dann recht früh als kleines Kind auch schon nach Brasilien und habe immer viel Zeit auch bei meinen Großeltern verbracht und bin dort in dieser Kultur aufgewachsen. Gleichzeitig haben meine Eltern in einem sehr internationalen Umfeld gearbeitet. Das heißt, auch bei uns zu Hause waren alle Kulturen, alle Sprachen immer willkommen. Und ich habe ganz lange Zeit dafür gebraucht, herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich, so im Sinne der Identität, die wir uns ja irgendwie dann doch immer suchen. Bin ich Deutsche, bin ich Brasilianerin, bin ich Europäerin? Also allein auf der Ebene habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und irgendwann habe ich für mich selber festgestellt, warum muss ich es eigentlich durch Grenzen oder Zuschreibungen eines Landes beantworten? Und habe dann für mich gesagt, na, im Grunde genommen, ich würde sagen, ich bin Weltbürgerin, denn ich fühle mich überall dort zu Hause, wo ich mich willkommen fühle, also wo ich das Gefühl habe, ich werde gesehen, wie ich bin, ich darf authentisch sein, ich darf so sein, wie ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen Glaubenssätzen und all den Geschichten, und somit, ja, ist die Welt mein Zuhause und ich habe einfach mal alle Grenzen wegradiert. Und wenn es einen Weltbürgerpass gäbe, dann würde ich auf jeden Fall den annehmen. Und die zweite Säule ist Changemaker by Choice. Denn Veränderung ist etwas, was mein ganzes Leben prägt. Also zum einen, wie ich schon berichtet habe, als kleines Kind immer zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kulturen hin und her wandern, die unterschiedlich sind in Sprache, in wie man miteinander umgeht, in Empathie, in Emotionen, und sich immer wieder an diese Veränderung anpassen, ist etwas, was für mich einfach ganz natürlich gewesen ist als Kind. Und dann kommt ja dazu, dass als ich 9 war, also in meinem neunten Lebensjahr wurde festgestellt, dass ich eine unheilbare und sehr seltene Netzhauterkrankung habe. Und Diese Erkrankung ist progressiv und geht halt auch mit viel Veränderung einher und einer kontinuierlichen Ungewissheit. Ich bin seit 20 Jahren recht stabil bei knapp unter 4% Sehkraft und gleichzeitig kann es auch sich jederzeit verändern. Und diese Veränderung, die von Anfang an Teil meines Lebens wurde, habe ich dann auch mal eine Zeit lang versucht zu reduzieren und habe gedacht, oh, jetzt mache ich alles andere, was ich quasi kontrollieren kann, mein Job, mein Lebensraum, meine Freundschaften, meine Beziehungen so kontrollierbar und vorhersehbar, wie es sein kann. Und dann habe ich aber festgestellt, dass mich das komplett unglücklich gemacht hat. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Veränderung ist die Welle, die ich reiten will, habe ich gedacht, na gut, also selbst gewählt. Und die dritte Säule ist Disruptor by Destiny, weil, wie gesagt, wenn man ein bisschen anders denkt, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, wenn man alles hinterfragt, denn ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch und mache auch ganz gerne, ganz im Sinne der Pippi Langstrumpf, die Welt so, wie sie mir gefällt. Und gucke da ganz gerne mal aus der Unicorn-Einhorn-Perspektive raus. Und dadurch bin ich natürlich sehr disruptiv. Zu Beginn oder für lange Zeit meines Lebens dachte ich, das wäre ein Makel und habe das immer versucht auch zu unterdrücken und so zurückzunehmen und dachte so, oh, Lina, musst du denn immer eine Frage stellen? Musst du es denn immer anders machen? Und das Leben hat mich gelehrt, dass das einfach auch Teil meiner Natur ist, so wie die Veränderung. Und dann habe ich das auch angenommen und habe gesagt, okay, ich bin, wie ich bin und ich hinterfrage. Und manche Leute finden das spannend und angenehm und zahlen mir sogar Geld dafür, dass ich diese Fragen stelle. Und für manche ist es auch einfach zu viel. Und auch das habe ich gelernt zu akzeptieren. Und deswegen Global Citizen by Nature, Changemaker by Choice, Disruptor by Destiny sind die drei Säulen, wo ich mich immer ganz gut zusammenfassen kann.
Ja, danke. Das war auf jeden Fall ja schon viel und auch sehr professionell mit den Sätzen, die dann dazugehören. Das inspiriert mich nochmal bei meinen eigenen Sätzen nachzudenken, was das sein könnte. Genau, du hast ja schon eben gesagt, dass du jetzt auch Geld dafür bekommst, diese disruptiven Sachen auch mit anderen Menschen zu machen, weil deine Website und dein Programm heißt ja auch Purpose Hub, also so das Ziel für sich zu finden, die Bestimmung. Und da hilfst du ja anderen Menschen auch, ihre eigene Bestimmung zu finden. Und hast vielleicht auch bei dir, die mit den drei Sätzen, so deine Bestimmung auch definiert.
Genau, Purpose Hub, ein Name, der witzigerweise mir und meinem Mann gemeinsam in einem Brainstorming eingefallen ist, als ich mich in 2020 selbstständig gemacht habe und auch schon vorher für mich wusste, wenn ich mein eigenes Business, meine eigene Unternehmung starte, dann möchte ich es groß machen. Dann möchte ich es auch lösen von Lina Maria Coaching, weil dann ist es wieder nur auf mich bezogen. Und ich wusste, ich möchte wirklich Veränderung. Ich möchte eine Veränderung in dem, wie Menschen sich selber sehen, wie sie ihr Potenzial bringen. Ich möchte aber auch in Unternehmen das Thema menschengerechte Führung und menschengerechte Organisation nach vorne bringen, Ängste abbauen. Und da ist es Mechthild echt egal, ob es die Angst vor der Veränderung ist, ob es die Angst vor anderen Menschen ist, ob es die Angst vor neuen Technologien ist. Ich glaube, Angst ist nie ein guter Berater. Und ich glaube, das, was uns hilft, vom Individuum übers Kollektiv mit der Angst gut umzugehen oder beziehungsweise die Angst auch aus diesem diffusen Gefühl, was wir meistens ja irgendwo in der Bauch- oder Herzgegend haben, was wir nicht so richtig beschreiben können, aber es hält uns zurück. Am besten können wir damit umgehen, wenn wir Klarheit über uns selber haben. Und dafür ist natürlich ein Begriff der Purpose, ja, also was ist mein Sinn, was ist mein Zweck? Und auch da, klar, wieder aus meiner eigenen Geschichte, denn neben allem, was ich in meiner Vorstellung schon über mich gesagt habe, kommt halt auch dazu, dass ich wirklich zweimal an dem Punkt in meinem Leben war, wo mir die Seele den Stecker gezogen hat, wo ich in Ohnmacht gefallen bin, wo ich einen Burnout hatte. Und bei beiden Malen war es dem geschuldet, dass ich einfach nicht ehrlich zu mir selber war, dass ich angefangen habe, den Geschichten von anderen über mich zu glauben, dass ich nicht für mich selber eingestanden bin, dass ich sage mal ganz liebevoll, ich bin so grau geworden und so ganz angepasst. Und Das passt nicht zu einem Einhorn, was ja eher sparkelnd und spritzend durch die Gegend läuft. Und ich habe damals, als ich Anfang 2018 angefangen habe, mich aus meinem zweiten Burnout rauszuarbeiten mit einem großartigen Coach, da habe ich für mich gelernt, mit viel auch anstrengenden Sessions, ehrlich gesagt, dass die längste Beziehung, die ich in meinem Leben habe, ist die Beziehung mit mir selber. Meine eigenen Werte einzustehen und meine eigenen Grenzen zu setzen und das Leben zu haben, was ich leben will, das kann ich nicht delegieren. Ich kann andere Menschen dafür gewinnen, ich kann andere Leute dafür motivieren, ich kann mit anderen Leuten in Kollaboration gehen, aber am Ende des Tages bin ich für mich selber verantwortlich. Und als ich das verstanden habe über mein eigenes Leben, habe ich natürlich auch angefangen, die Welt anders zu sehen und habe gesehen, an so vielen Stellen, wo wir Eigenverantwortung abgeben, wo uns das auch vorgelebt wird oder konditioniert wird, dass es eben jemand anderes für uns entscheiden kann oder die Gesellschaft für uns entscheidet oder irgendeine Regel. Und am Ende des Tages sind die Menschen immer alle unglücklich. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe und kennenlernen durfte und auch darf, die so ihr Ding machen, die auch ja so richtig resilient sind, weißt du, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und vom Weg abbringen lassen, nur weil die ganze Welt ihnen sagt, das macht man nicht so. Das sind die Menschen, die sich selber treu sind. Und das habe ich dann gesagt, okay, das kann jeder, weil als Kinder sind wir das. Als kleine Kinder wissen wir ganz genau, wir haben Hunger, wir wollen schlafen, wir wollen jetzt spielen, auch wenn wir, und das wissen wir aus der Psychologie, als Kinder sehr narzisstisch sind und erstmal alles auf uns beziehen und das natürlich auch eine sehr vulnerable Zeit ist, weil wir dann auch das Verhalten unserer Eltern immer auf uns und unseren Selbstwert beziehen, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem sind wir erstmal recht befreit von Regeln und Konditionen. Wir unterscheiden nicht, ob jemand im Rollstuhl sitzt, ob jemand von einer anderen Kultur ist, eine andere Religion, das ist uns egal als Kinder. Als Kinder sehen wir den Menschen und wir verlernen das über die Zeit und wir werden blind dafür. Und das kann man aber wieder lernen. Und deswegen habe ich eben innerhalb von Purpose Hub auch meine eigene Methode, die Blindspot-Coaching-Methode entwickelt, wo es einfach darum geht, Menschen zu motivieren und zu sagen, guck doch mal dahin, wo du vielleicht selber blind für geworden bist. Das kann ein Talent sein, das kann irgendwas sein, was einem Spaß macht, das kann ja, dieses richtig authentische Selbstsein. Und das mache ich mit Purpose Hub, sowohl mit Individuen, also mit dem einzelnen Menschen. Ich habe halt auch Klienten, die sagen, okay, ich möchte das einfach für mich, ich möchte mich verändern. Ich habe das Gefühl, ich werde fremdgesteuert. Ich habe das Gefühl, ich sitze auf dem Beifahrersitz. Ich habe das Gefühl, eigentlich kann ich mehr und hier kann ich es nicht. Und ich helfe ihnen dann, das Herzauge wieder zu öffnen und mal hinzugucken und sagen, okay, wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass du das nicht kannst? Oder wer sagt denn, dass du es kannst und was willst du? Und das kannst du natürlich mit dem Einzelnen machen. Und da hört es für mich aber nicht auf. Und deswegen ist für mich genauso spannend, einfach mit System zu arbeiten, also mit ganzen Unternehmungen, weil auch da Unternehmenskulturen sind diese Regelwerke. Und es gibt explizite Code of Conduct, die Vision, die Werte. Also es gibt Sachen, die kann man lesen, aber im Grunde genommen, wie die gelebt werden, wie die interpretiert sind, das sind dann wieder die Menschen untereinander und das Zusammenarbeiten. Und auch da wird so viel angenommen und so wenig hinterfragt und der Dialog ist so wichtig. Und das mache ich mit Purpose Hub. Also ich befähige die Menschen. Idealerweise ist zumindest mein Ziel, dass sie in einen besseren Dialog mit sich selber treten können und ehrlich zu sich selber sein können und dass sie dann Eigenverantwortung für ihre eigenen Werte und Grenzen und auch Träume und Ziele übernehmen können und gleichzeitig diese auch zu kommunizieren. Also ich in meiner kleinen Welt, aber dann auch ich mit meiner Welt. Und das ist für jeden unterschiedlich. Da ist jeder anders. Da wird jeder anders getrieben. Ich meine, wir haben über 8 Milliarden Gehirne auf dieser Welt und nicht nur im Sinne der Neurodiversität, sondern im Sinne wirklich, dass jeder Mensch anders geprägt ist. Also jedes Kind entwickelt zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr nach Adler, einem Psychologen aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, entwickelt seine private Realität. Das heißt, zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr bist du ein Schwamm und du nimmst auf, wie deine Eltern Beziehungen wahrnehmen, wie sie Beziehungen führen, Geld, Schönheit. aus alle diese ganzen Geschichten und dann baust du dir deine Realität und damit begibst du dich dann in die Welt und dann gleichst du es immer dagegen ab und es ist am Ende trotzdem immer noch nicht deiner. Und das ist dieser Wachstumsprozess, dieses, was ist denn meine Realität, wie möchte ich leben, wie möchte ich die Welt nehmen und wahrnehmen. Das ist ein Prozess, durch den ich gegangen bin, den ich zweimal, also gehen musste, weil ich es beim ersten Mal nicht gelernt habe nach meinem ersten Burnout, sondern wieder Muster wiederholt habe und auch heute immer noch dran arbeite. Ich falle auch heute noch in alte Muster zurück und habe großartige Menschen an meiner Seite, die dann so mutig sind und mir da den Spiegel vorhalten. Habe tolle Coaches, mit denen ich zusammenarbeite und weiß und habe auch für mich akzeptiert, das ist Long Life Learning und das kann man. Und man kann dadurch ein wirklich, wirklich entspannteres und mit sich im reinen Leben und resilienteres Leben entwickeln. Und das ist meine Mission, also Menschen dafür zu inspirieren und ihnen zu helfen, das Potenzial zu entfalten, genauso zu sein.
Ja, sehr spannend. Ja, und dass du sagst, mit dem Prozess, dass es ja immer auch weitergeht, selbst wenn wir merken, okay, jetzt gerade das habe ich irgendwie für mich verstanden, aber dann gibt es vielleicht wieder neue Situationen, wo wieder wir nochmal vielleicht getestet werden, ob wir jetzt wirklich uns verändert haben oder nicht, so wie du
Genau.
es auch erzählt hast. Ja.
Ja. Meine Coach sagt immer Next Level, Next Devil. Und wenn wir zurück in Muster fallen, sagt mein Mann immer, The Devil you know. Wir fallen natürlich in Stresssituationen oder in unsicheren Situationen meistens genau in die Verhaltensmuster zurück, die wir gewohnt sind und die uns aus den verrücktesten Gründen aber als Kinder Sicherheit gegeben haben. Und das sind nicht immer die förderlichsten Verhaltensmuster. Und da ein Bewusstsein für zu haben und das zu sehen und das auch aushalten zu können und sich dann selber zu vertrauen, das ist eine Entscheidung, die wir ehrlicherweise jeden Tag für uns treffen müssen. Und ich verwende ungern das Wort müssen, aber im Grunde genommen ist es das. Es, jeden Menschen, den ich kenne, den ich kennenlernen durfte, persönlich oder durch die eigenen Biografien oder Werke oder Talks, die Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, die sich selber treu bleiben, entscheiden sich jeden Morgen wieder für die eigenen Werte, für den Weg, den sie eingeschlagen haben. Dieses Bewusstsein, ne? Diese Achtsamkeit auch vor dem, wie ich in mein Leben leben will, das ist eine Lebensaufgabe. Und das ist mir auch immer wichtig zu sagen, das kann mit ganz viel Leichtigkeit gehen. Das kann man sich auch erleichtern durch Routinen, durch Gewohnheiten, durch gewisse Anker oder auch in dem, durch ein Netzwerk, was man sich aufbaut von Freunden, von Partnern, von Coaches. Und gleichzeitig ist dieses sich dafür entscheiden etwas, was wir immer wieder machen, weil in dem Moment, wo wir da unaufmerksam werden und wo wir denken, läuft schon, es ist kein Automatismus. Automatismus sind die Prägungen, die wir von ganz, ganz früh haben und die meistens relativ wenig mit unserem eigentlichen und eigenen Purpose zu tun haben.
Ja, und gerade wenn wir Stress haben, dann fallen wir da natürlich auch leicht wieder rein. Und was wären dann so konkret vielleicht ein, zwei Tipps, die du geben kannst für diese Routinen oder diese Anker?
Also, was mir, zwei Dinge, die mir sehr dabei helfen, ist, das erste ist, dass ich wirklich morgens meditiere. Und ich gucke, dass ich immer mindestens 20 Minuten meditiere, idealerweise 30. Ich arbeite da mit der App Insight Timer zusammen. Da gibt es aber tausend andere. Und ich entscheide mich immer sehr bewusst für entweder Dankbarkeit oder innere Stärke, also für irgendeinen Moment, wo ich diese Konnektivität zu mir selber, wo ich einmal sage, okay, wie kriege ich mich mit mir selber in Verbindung, weil vielleicht habe ich mich über die Nacht verloren, vielleicht hatte ich abends noch ein blödes Gespräch, vielleicht hatte ich einen dummen Traum, so. Und einmal dieses, okay, me, myself and I, ne? Also, das ist etwas, was ich weiß, wenn ich das nicht ernst nehme, wenn ich mich da nicht selber ernst nehme, als erwachsene Frau, als Mensch, dann fällt es mir schwerer, resilient zu sein und bei mir zu sein. Das ist das Erste. So, das kann für jeden was anderes sein. Das kann für Menschen, also ich hatte auch eine Zeit lang, da bin ich morgens dann immer laufen gegangen, super früh. Das ist für andere Menschen die Routine, sich einen Tee oder einen Kaffee zu kochen. irgendetwas, wo man es nur für sich selber macht, morgens. Das ist so wichtig, um sich selbst aufzuwecken und nicht in dieses fremdbestimmte automatische Handeln zu kommen. Und das Zweite, was ich mache, ist, alle 3 Monate wirklich zu gucken, mir einen halben Tag zu nehmen, wo ich ein Me, Myself and I Meeting habe. Also ich setze mich mit mir selber zusammen und da gucke ich, bin ich, also ich gucke einmal nach hinten, ich gucke einmal nach vorne, ich gucke, sag mal, bin ich gerade eigentlich noch auf dem richtigen Weg, weil wir verlieren uns doch mittendrin. Wenn wir im Alltag sind, dann sind es egal, ob wir selbstständig sind oder angestellt, ob, egal, ob wir eine Familie haben oder Single sind, ob wir Tiere haben oder keine, ob wir ständig zerrt irgendetwas an uns. Es ist die Steuererklärung, es ist die Rechnung, die bezahlt wird, es ist die Rechnung, die geschrieben werden soll, es ist das Projekt, was abgeliefert werden soll, es ist das Geburtstagsgeschenk, was organisiert werden soll, es sind der Urlaub, der geplant, also es ist ja irgendwie immer was. So, und da ist es, selbst wenn man jeden Tag sich wieder bewusst macht, ist es wirklich auch ganz natürlich, dass man den Blick auf seine eigenen Ziele und seine eigene Vision verliert. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil das passiert und das ist natürlich und desto empathischer wir sind und desto mehr wir es auch mögen, im Kollektiv zu sein und auch andere Leute glücklich zu machen und zu sehen und in einer Gruppe zu sein, desto schneller passiert es. Und sich dann die Zeit zu nehmen und sich wirklich dann einmal zu priorisieren und zu sagen, okay, jetzt bin ich mal ganz kurz wichtig. Was ist eigentlich das, was ich erreichen möchte? Und damit meine ich gar nicht mein Gehalt oder meine Karriereposition oder meinen Umsatz oder mein Gewinn oder meine Familie, egal. Sondern was ist das, wenn ich nach vorne gucke und mir meine Zukunft male? Was möchte ich dann eigentlich? Wofür möchte ich gesehen werden? Und was sind auch meine Werte? Ja, und das Thema der Werte, Mechthild, das finde ich ganz, ganz wichtig, denn Werte und unsere Kernwerte sind das, bilden das Wertenetz. Ich spreche da immer vom Wertenetz. Und das kannst du dir vorstellen wie ein Fischersnetz. Und jeder Wert, den wir haben, der ist ein Knoten in diesem Fischernetz. Und wenn wir dann so durch unseren Alltag, durch unsere Beziehungen, durch unsere Verpflichtungen, durch unsere Freude, durch alles durchsiften und durchfischen, dann ist alles das, was wertekonform ist, das, was durch das Netz durchflutscht. Weil es ist wertekonform. Das, was hängen bleibt und was so diesen Widerstand, ja, und was uns ganz viel Energie kostet, das sind Dinge, wo wir einen Wertekonflikt haben. Das heißt, an der Stelle haben wir uns vielleicht in ein Projekt, in eine Situation, in eine Gruppe, in eine Beziehung, in was auch immer, in eine Verpflichtung reinlegen lassen, in ein Ehrenamt, was wir glauben müssten, wir machen, weil wir denken, es wird von uns erwartet oder das gehört sich so, oder was auch immer. Aber es ist im Widerspruch zu unseren Werten. Und das kostet uns richtig viel Energie. Und das ist richtig anstrengend. Und dadurch, dass wir aber glauben, das muss man so machen und das gehört sich doch so oder das ist doch der nächste logische Schritt, wir erzählen uns ja als Erwachsene alle diese Geschichten, verschwenden wir einfach richtig viel Energie und etwas, was nicht wertekonform ist, wird nie wertekonform. So, das heißt, sich da die Zeit zu nehmen und wirklich Menschen zu sagen, okay, was in den letzten 3 Monaten, deswegen sage ich alle 3 Monate, man kann es auch einmal im Monat machen, aber realistisch ist vor allen Dingen, wenn man auch sehr aktiv im Berufsleben ist und auch Familie hat oder andere Verpflichtungen als alle 3 Monate und dann zu sagen, was ist in den letzten 3 Monaten hängen geblieben? Was hat mich richtig viel Energie gekostet? Und dann mal wirklich neugierig drauf zu gucken, was ist das? Und warum mache ich das? Und gehört mir das eigentlich? Will ich das oder glaube ich, ich muss es machen? Und dann auch die Konsequenz einzugehen und den nächsten Schritt zu gehen und dann zu gucken, kann ich es verändern? Kann ich meine Position da drin verändern? Kann ich meine Verpflichtungen nachverhandeln? Ja, ist das ein Projekt, zu dem ich zu schnell Ja gesagt habe? Und ist das in dem Umfang, in dem es mich jetzt einnimmt, eigentlich wirklich was, was zu mir passt oder nicht? Und dann wieder Verantwortung für sich selber übernehmen und hinzugehen und zu sagen, hey, in meiner Realität, ich habe zwar Ja gesagt, aber ehrlicherweise, wenn ich jetzt zurückgucke, das war zu vorschnell oder ich kann es nicht oder ich möchte es nicht oder das überschreitet eine Grenze von mir und das ist hart. Das ist immer hart, weil in dem Moment, und das ist das Krasse, in dem Moment, wo wir uns für uns entscheiden, entscheiden wir uns immer gegen jemand anders. In dem Moment, wo wir sagen, mir ist das wichtig, stoßen wir irgendjemandem vor den Kopf, weil für die andere Person wäre es vielleicht das Wichtigste gewesen, dass wir mit in dem Projekt sind, dass wir eine Zusage, die wir gemacht haben, genau in der Form einhalten. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich entscheide mich jetzt für mich, weil ich mich für mich entscheiden will, nicht weil ich mich gegen dich entscheiden will, aber gleichzeitig entscheide ich mich dadurch gegen das, was wir vereinbart haben. Das ist einfach der, ich glaube, der Punkt der maximalen Instabilität in jedem Moment, weil natürlich kann die andere Person dann sauer werden, traurig sein, enttäuscht sein. Es kann ein Konflikt entstehen. Es kann sogar dazu führen, dass dadurch sich eben diese Chance, dieses Fenster wieder schließt. Und es ist ein Risiko. Wir gehen dann immer ein Risiko ein. Das gehört dazu und ich finde es wichtig und plädiere auch dafür, dass wir immer wieder dieses Risiko eingehen, für uns selber zu stehen. Und gleichzeitig ist es mir wichtig auch zu sagen, jo, das ist auch hart. Und es gibt, manchmal führt es auch dazu, dass sich dann Dinge in unserem Leben verändern. Und vor allen Dingen, wenn wir oft ganz klassisch so ein Ja-Sager waren und dann auf einmal anfangen, Nein zu sagen oder zu sagen, das passt jetzt gerade für mich nicht oder ich möchte ehrlicherweise nicht mehr dafür gesehen werden. Also wir ziehen uns irgendwo raus, dann reagiert meistens leider das Umfeld mit einer verschnupften Nase. Und das muss man aushalten. Und dafür ist wieder diese Resilienz, dieses, warum mache ich das? Weil ich mir selber treu bin. Warum mache ich das? Weil ich so ein Leben haben will. Warum mache ich das? Weil ich eigentlich glaube, das Warum, ja, und da sind wir ja beim Purpose, da sind wir bei dem Why, was Simon Sinek, ne, ja auch immer sagt, the Why, the How und the What. Aber dann sind wir wieder, warum mache ich das? Und deswegen ist es so wichtig, dass man das nicht, dass man nicht wartet und dass man nicht sagt, na, ich mache das, weil das macht man so oder weil ich ja das und das studiert habe oder weil mir gesagt wird, ich kann beispielsweise in meinem Fall, also was Menschen alles glaubten und mir gesagt hatten, was ich kann oder auch nicht kann mit 4% Restsehfähigkeit, ist unglaublich. Und ich habe lange Zeit darauf gehört und habe denen geglaubt und habe denen geglaubt, was sie gesagt haben, was ich kann oder was ich nicht kann. Und nach meinem ersten Burnout war das, glaube ich, der wichtigste Weg, war wieder rausgehen und zu sagen, okay, guck dir jetzt mal jede Geschichte und jede Regel, die du angenommen hast, an und guck dir, gehört dir das selber? Und ja, wir erben da so viel und wir machen halt so viel nach und dann sehen wir jemanden, der oder die erfolgreicher ist, ne? Wir sehen ja immer nur das Ergebnis, was sie auf LinkedIn posten, auf Instagram posten, in einem Podcast, in einem Buch schreiben und auf einer Bühne erzählen, beim Kaffee trinken erzählen. Wir sehen immer nur das Ergebnis. In den wenigsten Fällen sprechen die Leute über den Weg. Und der ist immer holprig. Immer. Es gibt keinen glatten Weg.
Oder dass man selber denkt, der eigene Weg ist viel langsamer und von außen sagen Leute, oh wow, du hast schon so in so kurzer Zeit so viel erreicht. Und war für
Oh
mich
ja, da bin ich ja
so,
Expertin drin.
es fühlt sich so langsam an.
Ja, ich sage auch immer so, oh mein Gott, da ist noch so viel. Und oh, das sind so viele Chancen, die ich noch nicht wahrgenommen habe. Und von außen sagen Leute, ey, guck doch mal bitte auf das, was du alles schon erreicht hast. Da bin ich Expertin drin. Und ich hoffe, dass ich es in diesem Jahrzehnt löse. Ich bin jetzt 41, ich hoffe, dass ich es bis ich 50 bin, weil es ist wirklich anstrengend. Ich gucke auch immer eher darauf hin, was ich alles noch nicht geschafft habe, als darauf zu gucken, was ich geschafft habe. Und wie du gesagt hast, das ist einfach, kostet uns das richtig viel Energie. Und das ist ja wieder, müssen wir auch wieder zu uns selber gucken. Was sind denn meine Erwartungen an mich? Warum glaube ich denn, dass es langsam? Woher, und das ist ja das Witzige, woher nehme ich denn eigentlich die Annahme, dass es schneller geht?
Auch wieder, weil man es von außen gesehen hat, irgendwo bei anderen Leuten.
Genau. Weil dann haben wir jemand anders gesehen, der uns ähnlich ist, glauben wir zumindestens, von wie die Person sich darstellt, ja, also auch die Fremdwahrnehmung, und dann sagen wir, ah, nee, aber er oder sie ist viel schneller, auch die schaffen ja viel mehr, die so, also wenn die das schaffen und eigentlich sind wir gar nicht so unterschiedlich und ich habe es noch nicht geschafft, dann mache ich irgendwas falsch, dann kann ich noch irgendwo was optimieren. Dieser Wahn nach Optimierung ist ja auch, aber wie gesagt, also, I have to drink my own Kool-Aid, wie man so schön an der Stelle sagt. Da, das ist auch so tief in mir drin.
Ja, und wie du sagst, auch immer ein Prozess. Und wenn man alle 3 Monate diese Reflexion macht, kann man sich auch nochmal aufschreiben, was du in den 3 Monaten erreicht hast, weil es hilft dir dann auch immer wieder, auch auf längere Sicht zurückzugucken, wie viel man doch in 3 Monaten schon erreicht hat, selbst wenn es sich selber klein anfühlt.
Genau, und das ist so ein wichtiger Punkt. Also wenn man sich so diese 3 Stunden, die ich empfehle, die man für sich nimmt, anguckt, dann sage ich immer, fang erst mal mit der Vision an. Guck einfach mal, wenn du heute in dich reinfühlst, mit all dem, was du auch gelernt hast, ja, weil unser Zielbild verändert sich ja auch ein bisschen, weil wir uns immer weiterentwickeln, weil dann lernen wir etwa eine neue Fähigkeit. Wir haben uns mit jemandem unterhalten, der uns einen Weg aufgezeigt hat, wo wir dachten so, ach, so einfach, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann zu gucken, okay, was ist denn jetzt für mich möglich? Ja, also wie verändert sich dann vielleicht auch was in meinem Zielbild, in meiner Vision? Vielleicht ist da etwas, was ich eigentlich so in mir schon immer wollte, erreichen wollte, aber ich habe mich nie getraut, mir das selber zu sagen, weil, ach Quatsch, das schaffst du doch nie oder das kannst du gar nicht machen. Oder in meinem Fall hatte ich das auch lange, dass ich gesagt habe, ach, mit deiner Behinderung wirst du das und das nicht tun können. Ja, und es muss ja nicht immer mit einer Behinderung zu tun haben, das kann mit der Gender zu tun haben, das kann mit allem zu tun haben. So, und dann hast du aber jemanden getroffen und dann hat die Person dich inspiriert und denkst dir so, interessant. So habe ich das noch nie gesehen. Das heißt, wirklich in der ersten schon erstmal zu sagen, okay, nochmal sich dran zu erinnern, was ist eigentlich mein Warum, was will ich, wann war ich erfolgreich, wie wäre es, wenn ich schön wäre, was für ein Leben möchte ich haben? Und dann in der 2. Stunde einmal zu gucken, okay, jetzt gucke ich mal auf die letzten 3 Monate. Was hat denn alles darauf eingezahlt? Ja, und weißt du, wir machen das mit uns ganz alleine. Da dürfen wir ehrlich zu uns sein. Da müssen wir uns auch nicht anlügen und uns auch das schon nicht schönreden. Denn am Ende des Tages sind wir da mit uns und unseren inneren Anteilen alleine. Und trotzdem redet man sich dann Sachen schön oder schlecht oder so, kennen wir ja, ne? Aber da wirklich mal in diesen 3 Stunden ehrlich zu sich zu sein. Und dann fällt automatisch das raus, ne? Auch mit dem Wertenetz, dann fällt automatisch das raus, wo du sagst, so krass. Also irgendwie hat das 2 Wochen in den letzten 3 Monaten eingenommen, aber A, hat es mich richtig viel Energie gekostet, B, zahlt es überhaupt nicht auf meine große Vision ein, auf meinen Purpose ein und C, ist es auch ehrlicherweise, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Und wenn du diese nur einmal gesagt hast, wer bin ich und wenn ja, wie viele, ja, was möchte ich eigentlich, was sind meine Werte, dieses und was habe ich vielleicht gelernt, wie verändert sich jetzt meine Vision? Dann zu gucken, okay, wie waren denn meine letzten 3 Monate? Und dann in der letzten Stunde zu gucken, okay, was möchte ich? Und das ziehe ich immer ganz gerne aus Scrum, also aus, ne, der Scrum-Methode. Die machen immer so am Ende, wenn sie ihre Retrospektiven machen, haben die 4 Quadranten. Was möchte ich anfangen zu tun? Was möchte ich mehr tun? Was möchte ich aufhören zu tun? Und was möchte ich weniger tun? Ja, und ehrlicherweise genau das für sich selber auch anfangen. Was möchte ich von dem, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, was möchte ich davon mehr tun? Was möchte ich anfangen zu tun, weil ich tue es noch gar nicht und ehrlicherweise möchte ich es aber tun, weil es zahlt auf mein Ziel, auf meinen Purpose ein. Was möchte ich aufhören zu tun? Also wo möchte ich wirklich meine Grenze ziehen und sagen nein? Und was möchte ich weniger tun? Das ist, mir hilft. Und es ist Methodik und man kann es immer mal wiederholen. Und das Wichtigste ist wirklich in der Zeit mit sich selber gnädig zu sein und zu sagen, hey, ich gebe mir jetzt selber mal den Raum und ich bin da mal ehrlich zu mir und ich fange nicht an, mich auszuschimpfen. Das musste ich auch erstmal lernen. Ich bin bis heute noch so streng zu mir selber und habe so hohe Erwartungshaltung an mich selber. Und da bin ich nicht die Einzige. Da kenne ich ganz viele, die diesen Superwoman-Komplex haben. Ja, und desto mehr Herausforderungen du in deinem Leben hast, und relativ früh auch hattest und die du dann auch, und das ist so ein bisschen die Krux daran, die du dann auch überwunden hast, beziehungsweise wo du dran gewachsen bist, dann denkst du, okay, nächste Herausforderung, daran muss ich auch wachsen. Wir geben uns nicht mehr den Raum, wirklich auch zu sagen, ja, und dann wieder neu anfangen. Und dieses Mindset von Begin Again, was ich versuche, jeden Morgen zu machen, ich versuche jeden Morgen zu sagen, okay, und heute ist wieder ein Tag, an dem ich mich für mich entscheide, für meine Ziele entscheide, wo auch ich wieder Sachen anfangen kann zu tun, die ich immer noch nicht gemacht habe, mehr machen kann, aufhören kann und so. Das können wir jeden Tag und sich jeden Tag diese Entscheidung bewusst zu machen. Das bringt einem eine Gelassenheit.
Ja, danke. Das war auf jeden Fall schon sehr viel an Input und Tipps, die wir vielleicht auch mal dann nutzen können für unseren Alltag und die Gelassenheit für uns selber finden. Ja, du hast ja schon ein paar Mal auch deine Behinderung angesprochen. Da würde mich da auch interessieren, wie das auch einmal der Prozess der Akzeptanz der Behinderung in deinem Leben war und wie das jetzt in deinem Alltag und in deinem Berufsleben ist mit Leben mit Behinderung, wie das ein Thema ist oder ob das auch vielleicht kein Thema ist. Man in manchen Situationen, was ja auch schön wäre, aber meistens ist ja doch irgendwie immer ein Thema.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Wie ich zu Beginn gesagt habe, war ich 9, als die progressive Zapfen- und Stäbchendystrophie bei mir festgestellt wurde. Und das Schöne ist, das verstehe ich heute auch aus der neurowissenschaftlichen Perspektive, damals war meine Amygdala, also mein Angstzentrum, noch nicht ausgebildet. Und meine Eltern haben etwas sehr richtig gemacht. Sie haben mir von Anfang an hat meine Mutter gesagt, Behinderung ist keine Verhinderung. Sie hat gesagt, ich soll dran denken, was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat. Man sieht nur mit dem Herzen richtig gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Sie haben meinen Geschwistern gesagt, Lina, das ist jetzt bei Lina festgestellt worden und wir werden jetzt bunte Gläser kaufen. Also da hatte ich noch 40% Restsehfähigkeit. Also es war vorher nie festgestellt. Aber das war's. Weißt du, meine Mutter hat mich gefragt, möchtest du mit deinen Freunden weiter zur Schule gehen oder möchtest du auf eine Schule gehen, die ausgerichtet ist für Menschen, die weniger sehen können? Weil es dann darum ging, aufs Gymnasium zu gehen. Und wenn du das eine Neunjährige fragst, dann sagt sie, na klar, will ich bei meinen Freunden bleiben. Und in meinem Leben hat sich ja durch die Diagnose überhaupt nichts verändert. Ich habe ja vorher auch wie ein Wildfang die Bäume hochgeklettert, runtergeklettert, mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe ja nichts nicht gemacht. Ich habe mich auch nicht irgendwie verletzt oder bin irgendwo gegengelaufen, sondern die Mitarbeiterin meiner Mutter hatte das festgestellt, weil ich einen Kalender nicht sehen konnte und dann die ganze Diagnosemaschinerie angelaufen. Und weil das eben so selten ist, gab es das halt auch. Meine Geschwister haben es nicht, meine Eltern haben es nicht, meine Großeltern nicht, meine Cousins und Cousins. Also es liegt halt sehr, sehr weit zurück irgendwo. Und dadurch, dass aber meine Eltern und vor allen Dingen meine Mutter ehrlicherweise immer nur gesagt hat, okay, dann finde deinen Weg. Ja, wenn du, egal was du werden willst, egal auf welche Schule du gehen willst, meine Eltern haben mich immer sehr bestärkt darin. Manchmal zum Leidwesen von ihnen, weil heute würden sie sich wünschen, dass ich eine Blindenbinde tragen würde und einen Blindenstock haben würde, was ich nicht habe, weil ich brauche es noch nicht. Also ich komme sehr gut ohne klar so. Und meine Eltern sagen, ja, was würde den anderen es leichter machen, zu verstehen, warum du an denen vorbeiläufst oder fragst, sag ich so, ja, man kann mich ja fragen. Ich glaube halt wirklich an Dialog und Kommunikation. So, und dadurch, dass sich nichts in meinem Leben verändert hat, habe ich ja aber auch nicht verstanden, dass die Welt der Sehenden eine komplett andere ist als meine. Und ich bin halt als einzige Nichtsehende unter den Sehenden aufgewachsen. Und es ist dann relativ schnell auch auf 16% runter. Und dann 2002 waren es dann eben nur noch, also innerhalb von 10 Jahren dann runter auf die knapp 4% mit Kontaktlinsen und 0,8% ohne Kontaktlinsen. Und in dieser gesamten Zeit habe ich aber gedacht, okay, ich will ja trotzdem dazugehören, ich will ja normal sein, weil ich habe mich natürlich nur mit Sehenden verglichen. Das heißt, die Akzeptanz kam viel, viel später. Erstmal bin ich dann rebellisch geworden, bin aufmüpferisch geworden, war in Gangs und also ich habe einfach alles davon gemacht, um davon abzulenken, dass ich eine Behinderung habe. Und zwar nicht, also, aber es war keine bewusste Entscheidung, oh, ich habe eine Behinderung, ich muss davon ablenken, sondern es war so, okay, irgendwie anders möchte ich dazugehören und zugehörig sein. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass mir auch keiner mehr geglaubt hat und das war auch eine sehr schmerzhafte Empfindung. Und dann habe ich auch verstanden, das war dann 2000, und dann habe ich auch verstanden, okay, ich muss auch drüber reden, welche Hilfe ich brauche. Ja, weil keiner kann in meinen Kopf oder durch meine Augen gucken. Und dann hat die zweite Phase, sage ich immer ganz liebevoll, angefangen. Und da bin ich in die maximale Überkompensation gegangen. Da habe ich das dann angenommen. Da habe ich, ja, Akzeptanz würde ich nicht sagen. Ich habe einfach dann angenommen und habe gesagt, okay, ich verstecke nicht mehr, dass du wenig sehen kannst, auch relativ schwierig, sondern ich kommuniziere das jetzt offen, aber ich mache es nicht zu so einem großen Ding und ich kompensiere es anders. Also ich beweise halt, dass ich trotz der Behinderung gute Noten schreiben kann, einen guten Job machen kann, eine Weltreise machen kann. Und das hat eben dazu geführt, dass ich jede Chance, jede kleinste Chance, die mir gegeben wurde, habe ich immer gedacht, so, okay, und jetzt muss ich zeigen, dass das die richtige Entscheidung war. Und in meinen ersten 10 Jahren im Berufsleben, Mechthild, war das wirklich anstrengend, weil das habe ich erst später verstanden. Ja, ich war damals nicht so super schlau. Ja, also damals war ich da in dieser Maschinerie drin, habe gedacht, oh, wenn Sie mir als Mensch mit Behinderung den Job, die Aufgabe, das Projekt, die Verantwortung geben, anstatt es einem zu geben, der keine Behinderung hat, weil ich ja immer dachte, die, die keine Behinderung haben, sind immer viel besser für den Job. Totaler Bullshit, kann ich dir heute sagen, aber damals habe ich das so gedacht. Da habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt 200% geben. Und das waren meine ersten 10 Berufsjahre. Und ich habe so eine falsche Dankbarkeit entwickelt. Ich habe immer gesagt, oh, danke, dass du mir eine Chance gibst. Und bin ungefragt immer nicht eine extra Meile, sondern 10 extra Meilen gegangen. Und dachte, das ist ganz normal und selbstverständlich. Und diese Überkompensation hat natürlich dann dazu geführt, dass ich auch unter anderem die Verbindung zu mir selber verloren habe. So. Und dann habe ich eben damit bezahlt, dass ich meinen ersten Burnout hatte und dann das zweite Mal in der Therapie war, weil die erste Therapie hatte ich Anfang der 20er, wo es eben darum ging, daran zu arbeiten, okay, warum will ich denn immer normal sein? Ja, ich wollte immer normal, diesen blöden Spruch, ja, ich will normal sein, hat meine Therapeutin damals gesagt, was ist normal? Das ist Mittelwert. Es gibt nicht das Normal, so, aber das war in meinem Kopf drin. Und dann habe ich eben überkompensiert, so, und dann kam die dritte Phase, wo ich gedacht habe, ah, okay, jetzt dachte ich, jetzt akzeptiere ich es, ja, und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich und das kann ich nicht und was ist denn mein eigener Bild? Alles schön, alles gut, aber trotzdem, dann habe ich akzeptiert, was meine Behinderung ist und gleichzeitig habe ich aber noch nicht mich als ganzen Menschen akzeptiert und dann schwuppsiwupps lag sie wieder auf dem Boden und war irgendwie immer noch nicht bei sich selber angekommen. Und als ich dann Anfang 2018 den Deal mit mir selber geschlossen habe und gesagt habe, ey, du bist ein zweites Mal relativ unbeschadet aus einer psychisch sehr angespannten Situation rausgekommen, ja, weil ich kenne Menschen, die viel länger gebraucht haben, um aus dem Burnout rauszukommen, war relativ schnell wieder funktionsfähig, habe ich gesagt, okay, jetzt aber wirklich, wer bin ich? Wer bin ich? Was will ich sein? Auch mit meiner Behinderung. Und das war so eine spannende Phase, weil ganz viele Menschen immer zu mir sagen, bis heute sagen und damals sagten, Dina, für mich bist du nicht behindert. Nee, deine Behinderung, das ist doch wirklich ein Segen für dich. Da denke ich immer so, auch das ist totaler Schwachsinn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke immer so, also warum sagst du zu mir, nee, für mich hast du keine Behinderung. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Ich bin zu 100% schwerbehindert. Da steht drauf, ich bin blind und hilflos. Ich krieg Blindengeld. Ich krieg irgendwelche Steuerfreibeträge. Ich kann nur 4% sehen. Ich bin behindert und es ist auch okay. So, und das ist zum Beispiel etwas, was mich dann 2018, wie gesagt, habe ich angefangen, 2020 habe ich mich ja selbstständig gemacht mit Purpose Hub. Dann habe ich auch den German Diversity Award verliehen bekommen in der Kategorie Disability. Und dann ist das ganze Thema Diversity, Equity, Inclusion, Belonging hochgegangen. Und dachte ich so, oh jung, jetzt geht es endlich um den Menschen. Und das ist wirklich was, wo ich heute immer versuche, auch für mit einzustehen, zu sagen, ihr hört doch bitte, 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 nimmt die Menschen doch so an, wie sie sind. Und das heißt bei mir, akzeptiert doch bitte, dass ich eine Behinderung habe. Und was ist denn eigentlich so schlimm daran, dass ich damit kein Problem
Ja,
habe?
aber
Ja,
andere schon, ja.
aber andere schon, weil sie sagen, dann frage ich, und dann sind wir bei Alltagssituationen, dann frage ich im Supermarkt, ja, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich suche das und das, weil ich bin sehbehindert. Sagen die, oh, es tut mir leid. Es muss Ihnen nicht leid tun, da können Sie gar nichts für. Können Sie mir einfach nur helfen, das zu finden, ja? Oder in dem Aldi meines Vertrauens, zu dem ich immer gehe, sagt der eine Mitarbeiter so, das musst du nicht immer sagen, ich erkenne dich wieder. Sage ich so, ja, aber ich erkenne dich nicht wieder. Das ist dieses wirklich damit fein werden. Das würde ich sagen, da bin ich heute. Und von allen meinen Quirks und Besonderheiten würde ich sagen, weil ich glaube ich am längsten an dieser Beziehung von mir und meiner Behinderung gearbeitet habe, bin ich da mittlerweile wirklich auch so, dass ich sage, es kommt, boah, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal vorgekommen ist, dass ich wirklich gesagt habe, dass ich wirklich traurig war oder wütend war, weil ich etwas aufgrund meiner Behinderung nicht machen konnte. Oder dass ich mir selber den Satz gesagt habe, ach, wenn ich sehen könnte, dann. Das war sehr, sehr lange Teil meines Lebens, ja. Und ich habe, mein, für mich selber war meine Behinderung auch ganz, ganz lange der der Buhmann, ja, oder schuld dafür, dass ich das, ja, wenn ich dann sehen könnte, dann, aber weil es mir auch alle erzählt haben. Weil mir alles erzählt haben, also du bist so sprachengewandt, also wenn du sehen könntest, dann könntest du, ja? Oder du bist so intelligent, wenn du sehen könntest, dann, also die haben es natürlich nicht so explizit gesagt, ne? Da bin ich mal ehrlich, aber das ist das, was immer bei mir angekommen ist. Auch von ganz nahen Menschen, wie meinem Vater zum Beispiel, der mir einfach nie zugetraut hat, meine Bankgeschäfte selber zu machen. Immer gesagt hat, ja, es kann ja sein, dass du dich vertippst. Mein Gott, ich habe erst vor 4 Jahren angefangen, und das dank meines Mannes, selber mich mal mit Online-Banking, Mobile-Banking und allem auseinanderzusetzen. Und das mache ich heute alles alleine. Und das ist halt eben dieses, wenn du sagst, gibt es Momente, wo das keine Rolle spielt? Ja, genau dann, wenn die Menschen mich sehen und nicht mich bewundern für, ah, also das gegen ihre Realität abgleichen. Und also wirklich, dieser Satz, also für mich bist du nicht, also für mich, nee, für mich bist du nicht behindert. Denke ich mir so, ja, okay, aber wer ist denn für dich behindert? Ja, nee, wie meinst du das? Ja, nee, da sehe ich dann eher so Menschen, die in Werkstätten sind. Ach so, okay. Aber Entschuldigung. Behinderung heißt einfach, du bist gehindert in irgendetwas. Ja, und es gibt Menschen, die können, haben keine physische Behinderung, sind gleichzeitig aber leider so traumatisiert aus ihrer Kindheit, aus den Beziehungen, die sie früher hatten. Mit denen möchte ich nicht tauschen. Die sind halt ganz anders, die haben eine andere Behinderung, ja. Und die können sich leider keinen Ausweis dafür ausstellen lassen, kriegen keinen Steuerfreibetrag dafür, können nicht sich dieser Gruppe zuordnen, ja. Aber im Grunde genommen hindern wir Menschen uns ja auch so oft und selber durch unsere eigenen Gedanken. Und ich glaube, genau dann ist es das, wo es mich heute noch, erstmal, wie gesagt, es macht mich nicht mehr traurig und auch nicht mehr wütend. Manchmal finde ich es anstrengend. So, wenn ich dann, ich mache es ja gerne, aber wenn ich dann immer wieder so sage, ja, also verstehe ich, aber was bedeutet denn Behinderung und warum ist er denn auch so negativ besetzt? So, manchmal finde ich es anstrengend so und dann denke ich mir so, oh, möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Und dann denke ich mir schon so, wäre schon cool, wenn ich nicht die Behinderung hätte, aber dann sage ich mir im nächsten Schritt auch, es hat ja überhaupt nichts mehr mit der Behinderung zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich daran glaube, Inklusion ist ein Grundrecht aller Menschen. Hat was damit zu tun, dass ich glaube, dass wir jeder also einzigartig sind und dass wir jeder so ein tolles Potenzial haben, was wir entfalten können. Und deswegen kläre ich auf und deswegen möchte ich das machen. So. Und sonst, also ganz ehrlich, die Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz, ich liebe diese beiden Technologien. Also als ich damals, als ich 2007 meine Diplomarbeit geschrieben habe, brauchte ich 6 Leute, die mir ihre Augen leihen, ja, um meine Diplomarbeit zu schreiben. So, 2016 habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Ich brauchte Zero Eyes, da alles digital war. Alles, jedes Buch, jeder Artikel. Wir durften auch das Podcast, aus Audiobooks zitieren und so. Das durftest du doch 2007 noch gar nicht. Da durftest du noch gar nicht aus dem, wenn du aus dem Internet zitiert hast, musstest du diese Webseite runterladen, auf eine CD brennen und also, hallo? Und das Gleiche mit der nächsten Welle mit der künstlichen Intelligenz. Also ich arbeite seit über einem Jahr, nutze ich ChatGPT und setze mich auch immer mehr damit auseinander. Und es ist für mich, es hilft mir, es hilft mir, Sachen schneller zu lesen. Ich kann dem sagen, hier, lest bitte mal dieses Dokument, lest diesen Artikel, fass mir das zusammen. Mich interessiert darin, steht darin was. Dinge, die mich einfach extrem viel Zeit kosten haben, auch wenn ich es mir vorlesen lassen konnte. Ne? Ganz am Anfang, als ich zur Schule gegangen bin, musste ich alles unter das Lesegerät legen und vergrößern und selber legen. Dann hat man irgendwann, als ich mein erstes Studium hatte, hast du alle Unterlagen digital bekommen. Dann konnte ich es mir vorlesen lassen. Von so, jetzt kann ich es eine künstliche Intelligenz lesen lassen mit meinem Auftrag und genau sagen, lies es mit dem Blick auf A, B und C und bitte sag mir noch, was aus deiner Sicht die drei spannendsten Sachen waren. In 5 Minuten. Dafür habe ich vorher 2 Stunden gebraucht. Und deswegen ist das, ne, das hat mir auch am Anfang gesagt, als ich gesagt habe, Changemaker by Choice, auch dieser Umgang mit, wie verändert sich unser Leben durch Technologien? Ich glaube, ich bin sehr privilegiert, weil mein Leben ist nur besser geworden durch Technologien. Und deswegen kann ich da so angstfrei drauf gucken. Und auch wenn ich erst an Ostern im Familienkreis die Frage gestellt bekommen habe, ob AI-assisted Coaching, woran ich auch arbeite, ob ich mich damit nicht überflüssig mache, ich ganz entspannt, nee. Ich glaube, der ganze Coaching-Markt und das ganze Coaching-Prozedere wird sich verändern und ich freue mich dabei, das mitzugestalten. Ja, und deswegen, irgendwie ist es immer da, weil ich ja eben mir die Anzeige von der Bahn abfotografiere, weil ich eben meinen Hack suche, um von A nach B zu kommen, weil ich am Ende mein Buch, was jetzt am 16.4., was am 16.4. erschienen ist, Herzauge, jetzt am Ende selber habe produzieren lassen als Hörbuch, weil es keinen Verlag gefunden hat für das Hörbuch. Und ich gesagt habe, ich kann nicht als blinder, sehbehinderter Mensch das Buch nicht als Hörbuch haben. Genau, deswegen gibt es Herzauge eben als Taschenbuch, als E-Book und hoffentlich jetzt ganz bald auch als Hörbuch. Aber so ist das, ne? Also man, heute ist es so, okay, da ist eine Grenze, die mir jemand gibt oder die jemand anderes mir gibt oder die eben da ist, weil sie, weil du den visuellen Kortex dafür in klassischer Weise brauchst. Dann zücke ich mein Handy, dann frage ich einen Menschen, dann finde ich einen Weg. Und deswegen so, so ist es natürlich Teil immer. Und gleichzeitig ist es genauso, macht es genauso den Einfluss oder hat es genauso viel Einfluss darauf, wenn ich einem Kunden von mir, der mich für eine Keynote gebucht hat, dann sage ich ihm, also A, ich brauche jemanden, der mein Shadow ist, also der mir seine Augen leiht, damit ich mich auf der Veranstaltung zurechtfinde. Und ich ernähre mich ketogen, bitte, also keine Kohlenhydrate und ich trinke keinen Alkohol. So. Also stellt mich nicht aufs Hotelzimmer. So, und das sind einfach Sachen, die ich dann sage, die sind einfach Teil meines Technical Briefings. Da ist das Thema, was ich esse, was ich trinke, was für mich wichtig ist vor einer Veranstaltung, welches Mikro ich brauche, wie ich zusammenarbeite, hat genau den gleichen Stellenwert wie welche Anpassung es braucht in der Zusammenarbeit durch meine Behinderung.
Ja, danke fürs Teilen. Du hast schon das mit der Herzauge angesprochen, dein Buch. Da würde ich auch gerne noch ein paar Sätze von dir drüber hören, was das Buch ist und worum es in dem Buch geht, auch wie viel du vielleicht auf den Namen Herzauge gekommen bist und mit Blick auf die Zeit auch vielleicht in Sätzen, damit wir da genau auch nicht zu lange die Leute zu überziehen. Aber ich freue mich natürlich, wie viel du jetzt auch schon mit uns geteilt hast. Und genau das Buch, ich freue mich, dass du das Buch geschrieben hast.
Genau, ja, das kann ich auch wirklich in Kürze beantworten. Also, wie bin ich auf Herzauge gekommen? Habe ich die Brotkrumen schon gelegt, denn das kommt natürlich aus dem kleinen Prinzen. Das kommt daher, dass meine Mutter damals gesagt hat: Vergiss nicht, was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat. Man sieht nur mit dem Herzen richtig gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Du bist mit einem großen Herzen geboren. Du wirst immer mehr sehen als andere. Und das ist. Das war mir nicht die ganze Zeit bewusst, ja. Also das ist mir erst über die in den letzten Jahren so richtig präsent geworden. Dann habe ich auch noch ein paar Mal den kleinen Prinzen gelesen. Das ist eins, was ich immer, wenn ich Klienten habe aus dem Unternehmenskontext, also Vorstände, Geschäftsführer, sage ich immer, das beste Führungsbuch ist der kleine Prinz. Also es ist vor 80 Jahren geschrieben worden und es stellt genau unsere gesellschaftlichen, menschlichen Herausforderungen dar. Und das ist es, ne? Also deswegen ist es das Herzauge, das Wahrnehmen, das eben hinter die Fassaden gucken. So bin ich auf den Namen Herzauge gekommen. Worin geht es in dem Buch? Also es ist ein wilder Ritt und eine spannende Achterbahn zwischen autobiografischen Anteilen von mir, die ich natürlich reingebracht habe, weil ich finde, man, wir lernen am besten von Geschichten. Storytelling finde ich sehr wichtig. Und mir haben halt immer auch Expertenmeinung geholfen, ja. Ich bin eine Hörbuchratte, ja. Also wenn es eine Leseratte für Bücher gibt, dann bin ich eine Hörratte. Und ich bin eine Hörbuchvernichtungsmaschine und ich lerne sehr viel durch Hören so. Und deswegen habe ich an den in den unterschiedlichen Kapiteln und Unterkapiteln, wo ich mich mit Themen auseinandersetze, wie Authentizität, Inklusion, Grenzen setzen, Werte, man selber sein, für sich einstehen, habe ich auch immer genau die Autoren, Denker und Ansätze mit reingebracht, die mir geholfen haben. Das heißt, es ist eben kein Ratgeber, also kein reiner Ratgeber, keine reine Autobiografie und auch kein reines Sachbuch. Ich habe alles drei in einen Mixer getan, einmal draufgedrückt und rausgekommen ist ein faktenbasiertes, authentisches Angebot für Menschen, mal eine andere Perspektive einzunehmen und auf sich und auf das eigene Umfeld anders zu gucken. Und eine ganz große Motivation von mir war, dass ich es so wichtig finde, dass man Bücher schreibt, wo die Menschen am Ende nicht das Gefühl haben, es geht ihnen schlechter als am Anfang. Und was ich damit meine, ist natürlich im Besonderen im Bereich Lebenshilfe, Ratgeber, Achtsamkeit, wo auch mein Buch eingeordnet ist, wo es auch hingehört, das ist auch korrekt so. Das sind ganz viele Bücher geschrieben, die die Menschen ansprechen im Mangel, also wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie sich verloren. Und wenn sie das Buch fertig geschrieben haben, fühlen sie sich noch schlechter. Und das ist, und das gibt so viel auf dem Coaching-Markt. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr traurig und wütend gemacht hat, wo ich gesagt habe, nee, mein Buch, dein Coach, es gibt auch Buch, richtig gute Bücher von tollen Autorinnen, die so geschrieben sind, die ich auch selber gelesen habe, gesagt habe, genau so eins möchte ich auch schreiben. Ich möchte eins schreiben, wo die Leute lachen, reflektieren, manchmal das Buch auch zwischendurch zumachen und sagen so, ach, Lina, ja, ich weiß, und es dann vielleicht wieder aufmachen, es mehrfach in ihrem Leben lesen und danach aber das Gefühl haben, okay, ich bin so, wie ich bin, und so kann ich Sachen angehen und sich besser fühlen als am Anfang.
Ah, das klingt gut. Und da ist ja auch dann die Themen, die du angesprochen hast, sind ja auch viele, die wir jetzt schon im Podcast ein bisschen angerissen haben, wo wir dann noch mal ein bisschen mehr zu erfahren können, was deine Perspektiven dazu sind.
Genau.
Gut. Genau. Und das Buch ist ja jetzt dann schon erschienen, wenn die Podcast-Folge erscheint. Das heißt, der Link zu dem Buch ist auch in den Show Notes. Da könnt ihr dann auch noch mal gucken. Und wir haben auch vielleicht, wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dass wir das Buch ja auch schon verlosen auf Instagram. Und die Verlosung ist auch noch ein paar Tage offen. Habe ich extra so eingestellt, damit ihr das auch noch, wenn ihr die Podcast-Folge jetzt hört, dann auch noch mal da gucken könnt auf Instagram und bei der Verlosung teilnehmen könnt, wenn ihr eines der Exemplare von dem Buch gewinnen wollt. Und sonst könnt ihr natürlich das auch im Buchhandel noch bestellen oder als Hörbuch dann hoffentlich auch. Ist hoffentlich dann auch schon erschienen im Laufe der Zeit, wenn ihr es hört. Genau. Und dann die allerletzte Frage eigentlich ist, was so deine eigene Selbstfürsorge ist, die du so immer regelmäßig für dich machst, damit es dir gut geht in allem, was du so machst.
Kalt duschen und morgens
Das hatten wir
meditieren.
noch nie. Was war das andere? Sorry, jetzt habe ich dich
Morgens
unterbrochen.
meditieren, also
Ah
das
ja.
hatten wir ja schon drüber gesprochen, aber kalt duschen.
Interessant, das wäre nichts für mich. Ich bin eher eine Warmduscherin,
Habe ich mir auch lange erzählt und dann habe ich mich überwunden und jetzt sage ich, oh, das ist wirklich
das
etwas, ich muss mich auch jeden Tag überwinden, ehrlicherweise.
ja.
Und gleichzeitig tut mir das super gut. Ja.
Oh, das ist gut. Ja, ich glaube, bei mir ist auch wegen meiner Behinderung, weil die auch auf der Muskulatur ist und dann werde ich sehr verkrampft, wenn ich zu
Ja, klar, es funktioniert.
Aber ja, vielleicht müsst ihr es auch natürlich auch eine Gewöhnungssache, aber es ist auch auf jeden Fall ein Teil.
Ja.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, weil wir haben ja jetzt schon viel auch erzählt, aber vielleicht gibt es immer noch irgendwas, wo du denkst, ah, möchte das jetzt doch noch fragen können oder da will ich noch was zu sagen.
Nö, ich glaube, wir haben mehr abgedeckt, als ich dachte, worüber wir sprechen können.
Okay, das freut mich. Das ist gut. Genau, und wir haben in den Shownotes auch nochmal Lina Marias Webseite und Instagram und LinkedIn wahrscheinlich auch. Ich gucke mal, was ich von dir verlinken kann. Also ich finde, du hast mir schon einiges geschickt. Und dann könnt ihr nochmal bei ihr gucken, wie ihr vielleicht auch mal beim ein Purpose-Coaching mit Lina Maria machen könnt oder so. Oder ein Buch lesen. Genau, danke für deine Zeit, Lina Maria. Und bis bald.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.